5. Mose 29. Ich lese uns da die ersten 14 Verse. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr im Land Ägypten vor euren Augen, vor den Augen des Pharao und allen seinen Knechten und seinem ganzen Land getan hat. Die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben, Augen, die sehen und Ohren, die hören. Ich habe euch 40 Jahre lang in der Wüste geführt, eure Kleider sind an euch nicht zerlumpt, der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Ihr habt kein Brot gegessen und weder Wein noch starkes Getränk getrunken, damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und als ihr an diesen Ort kamt, da zogen Sion, der König von Hesbon, und Og, der König von Baschan, uns entgegen, um mit uns zu kämpfen, und wir schlugen sie. Und wir nahmen ihr Land ein und gaben es den Rubenitern und Gaditern und dem halben Stamm Manasse zum Erbteil. So bewahrt nun die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr Gelingen habt in allem, was ihr tut. Ihr alle steht heute vor dem Herrn, eurem Gott. Eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten und eure Vorsteher, alle Männer Israels, eure Kinder, eure Frauen und dein Fremdling, der inmitten deines Lagers ist, von deinem Holzhauer bis zu deinem Wasserschöpfer, um einzutreten in den Bund des Herrn, deines Gottes, und in seine Eidverpflichtung, die der Herr, dein Gott, heute mit dir abschließt. Damit er dich heute bestätige als sein Volk und dass er dein Gott sei, wie er zu dir geredet hat und wie er es auch deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Denn ich schließe diesen Bund und diese Eidverpflichtung nicht mit euch allein, sondern sowohl mit dem, der heute hier mit uns steht vor dem Herrn, unserem Gott, als auch mit dem, der heute nicht hier bei uns ist. Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie Klaus schon angekündigt hat, werde ich heute nochmal eine Predigt zum 5. Buch Mose halten, obwohl wir das letzte Mal schon das letzte Stück behandelt haben, den Tod Moses. Mir geht es darum, nochmal die ganze Botschaft dieses Buches in einer Predigt zusammenzufassen. Das heißt, heute wird es sehr viel Theologie geben. Es wird, wenn man so will, es ist geistliches Schwarzbrot, es ist viel Information, es wird weniger Illustration. Aber ich denke, ihr seid jetzt gut vorbereitet durch die Predigtreihe, die hinter uns liegt. Und wenn euch Dinge bekannt vorkommen, was ihr merkt, das hat er doch schon verkündigt, dann freut euch. Und dann freue ich mich auch, das bedeutet, dass doch einige Dinge dann in euch noch drin sind, dass ihr euch noch erinnern könnt. Dass ihr euch zu eigen gemacht habt vielleicht schon. Es geht mir darum, nochmal diese Botschaft dieses gewaltigen Buches zu festigen, nochmal uns diesen Trost und diese Freude zuzusprechen. Es geht mir darum, nochmal das Evangelium, was in diesem Buch so wunderbar deutlich wird, euch mit einem Überblick zu verkünden. Diese ganze Predigtreihe stand ja unter dem Thema Triumph der Gnade. Und ich habe heute in Klammern nochmal hinzugefügt, das Evangelium nach Mose. Ja? Das ist das Evangelium, was uns hier deutlich wird. Dieses 5. Buch Mose, das besteht ja hauptsächlich aus 3 Reden, aus 3 Predigten, die Mose in der Ebene Moab, Jericho gegenüber, also an der Grenze zum verheißenen Land, kurz vor seinem Tod gehalten hat. Die erste Rede, das war so der Rückblick. Mose hat nochmal deutlich gemacht, wie kam es dazu, dass wir so lange in der Wüste waren und dass wir jetzt hier stehen. Und hat es auf das Gesetz vorbereitet. Dann die zweite Rede, das sind die ganzen Gesetze, die Gebote, die Satzungen und eine Art Auslegung dazu, die Mose erklärt diese Gesetze. Und die dritte Rede, es sind dann der Bundesschluss. Wir haben jetzt gerade in der Lesung ein Stück daraus gehört. Und ein Ausblick, wie geht es jetzt weiter, was kommt auf euch zu und dann der Segen Gottes über dem Volk. Nun, das 5. Buch Mose, ich hatte euch das am Anfang dieser Predigtreihe gesagt, es ist eines der wichtigsten Bücher im Alten Testament. Es schließt die 5 Bücher Mose ab und es bildet das Hauptbuch dieses Gesetzbuches. Es ist die Grundlage damit für alle weiteren Bücher des Alten Testaments und damit ist es eben auch die Grundlage für das Neue Testament. Im 5. Buch Mose wird der ganze heilsgeschichtliche Rahmen, die ganze Weltgeschichte nochmal deutlich gemacht, wird abgesteckt und alle grundlegenden Themen der Bibel werden darin angerissen. Alle weiteren Bücher, die nehmen sich dann Thema für Thema heraus, entwickeln das fort, bearbeiten das, kommentieren das. Aber im 5. Buch Mose haben wir schon alles enthalten. Und ich hoffe, dass jetzt durch diese Predigt dieser heilsgeschichtliche Rahmen nochmals deutlich wird. Mein erster Punkt lautet, der alte Bund wird erneuert. Ja, warum hält Mose hier in der Ebene Moab diese drei bedeutenden Reden, diese Predigten? Was war der Anlass? Was wollte er bewirken? Der eine Punkt war natürlich, Mose wusste, er wird jetzt sterben, er kommt nicht mit ins Land. Und das war sein Vermächtnis. Das Wort, ja, dieses Buch des Gesetzes, das war jetzt sozusagen die Autorität für das Volk im Land. Aber es geht natürlich noch weiter. Mose führte das Volk aus der Sklaverei Ägyptens. Ihre erste große Station, denn wir befinden uns jetzt hier in der Ebene Moab in der letzten Station, die erste große Station war am Berg Sinai. Dort lehrte Mose das Volk ja schon einmal. Er unterwies es, er gab ihm die 10 Gebote, er gab ihm weitere Satzungen und Bestimmungen. Und dort am Berg Sinai schloss Gott den Bund mit dem Volk. Das war ein riesiges Ereignis. Doch wir wissen, noch ehe der Bund so richtig geschlossen war, beging das Volk Götzendienst, dem goldenen Kalb. Und auch wenn Gott sich durch das Eintreten Moses wiederum über sein Volk erbarmte, so folgte und vertraute das Volk Gott immer noch nicht von ganzem Herzen. Und das wurde dann mehr als deutlich, als sie sich weigerten, ins Land einzuziehen. Sie standen ja schon mal an der Grenze zum Land. Sie weigerten sich einzuziehen. Warum? Sie hatten Angst. Sie hatten kein Gottvertrauen. Als Strafe mussten sie dann 40 Jahre durch die Wüste. Und die ganze Generation, die sich weigerte einzuziehen, die Gott einfach nicht vertrauen wollte, die sollte in der Wüste sterben. Ihre Kinder aber sollten in das Land einziehen. Und diese Kinder standen jetzt hier an der Grenze des Landes. Und nun sollte der Bund, der eben einst am Sinai mit dieser alten Generation geschlossen wurde, mit dieser neuen Generation erneuert werden. Darum hält hier Mose diese Reden. Darum geht es in diesem Buch. Der Bund wird erneuert. Nun, was ist der Bund? Ein Bund ist die Art und Weise, wie Gott mit dem Menschen, ja, mit seinem Volk in Beziehung tritt. Der Bund macht deutlich, dass es um eine feste und tiefgehende Beziehung geht. Eine Verbindung bis ins Innerste. Nicht einfach so oberflächlich, wir sind so ein bisschen vertraglich gebunden oder so im Ritual oder sonst wie, sondern es ist wirklich, es geht bis ins Herz, es geht bis ins Innerste. Und es soll nach außen hin sichtbar werden. Am Verhalten des Volkes, wie sie leben, dass sie eben nach dem Gebot leben. Wir könnten denn diese Vereinbarung so zusammenfassen, diesen Bund, Gott schützt und segnet sein Volk. Das Volk ehrt und liebt Gott von ganzem Herzen und mit vollem Gehorsam. Gott erneuert nun diesen Bund mit dem Volk Israel, aber nicht, weil mit dieser neuen Generation, mit den Kindern dieser alten Generation, die gestorben ist, nun alles anders, alles besser geworden ist. Nicht, weil jetzt die Chancen endlich besser stehen, die Chancen für einen Neuanfang. Jetzt probieren wir es nochmal, jetzt wird es vielleicht klappen. Gott schließt mit ihnen einen Bund und gibt seine Verheißung an dieses Volk nicht auf der Grundlage des Gehorsams des Volkes oder vielleicht des möglichen Gehorsams des Volkes, sondern aus Gnade. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die Grundlage dieser Bundeserneuerung ist Gottes Bundestreue. Wir lesen zum Beispiel im Kapitel 7, Vers 6 folgende. Gott sagt dort, ich habe dich nicht erwählt, weil du so zahlreich bist, weil du so vorrangig bist, so groß, so besser als andere Völker, sondern weil ich dich liebte und weil ich deinen Vätern einen Eid geschworen habe. Und diese Formulierung, ich mache das, weil ich es deinen Vätern geschworen habe, weil ich ihnen mein Wort gegeben habe, die finden wir 20 Mal über das ganze Buch verteilt. Zum Beispiel 4, Vers 31, denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. Oder 8, Vers 18, so gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Immer wieder, ich mache das, weil ich es deinen Vätern geschworen habe. Die Grundlage dieser Bundeserneuerung, die hier in Moab stattfand, ist die Verheißung an die Väter. Es ist Gottes Bundestreue. Bundestreue ist so ein Wort, damit kommt zum Ausdruck Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Treue. Das Wort im Hebräischen heißt Chesed. Man kann es gar nicht so einfach übersetzen. Liebe, Gnade, Treue Gottes oder Bundestreue. Und der Inhalt dieser Bundeserneuerung ist auch die Verheißung an die Väter. Gott erneuert mit dem 5. Buch Mose seine Verheißung an die Väter der neuen Generation. Das ist, was Gott bis heute jeder neuen Generation durch sein Wort sagt. Diese Botschaft, ja, nicht nur durch sein Wort, auch durch die Taufe, die ja das Bundeszeichen ist, auch durch das Abendmahl, das Bundesmahl. Gott sagt uns immer diese eine Botschaft. Ich bin der Treue, ich bin der Gnädige, ich bin der Gott der Liebe. Verlass dich auf mich. Du kannst mir vertrauen. Ich stehe zu meinem Wort. Schon allein wegen dieser Botschaft lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Ja, wenn wir nach einer Woche mit unseren Anfechtungen, mit unseren Sünden, mit dem, wie wir eben sind, vor Gott treten, dann kommt Gott zu uns und gibt uns diese Botschaft. Du kannst dich auf mich verlassen. Du kannst mir glauben, du kannst mein Wort glauben, ich bleibe der treue Gott. Ich bleibe der, der am Bund festhält. Und die einzige Antwort, die dieser Liebe und Treue Gottes, die seinen Verheißungen und seiner Gnade entspricht, ist natürlich die Liebe und Treue von Seiten des Volkes. Und darum lautet das ein Verskondensat aller Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das ganze Gesetz zusammengefasst in einen Vers. Liebe Gott. Mit anderen Worten, vertraut auf Gott von ganzem Herzen und glaubt an seine Verheißung, glaubt an seine Gnade und Macht und darum folgt seinen Geboten. Und genau hier kommen wir zum Problem des Volkes. Es konnte nicht glauben. Es konnte nicht von Herzen auf Gott vertrauen. Es konnte Gott nicht lieben. Gott erneuerte seinen Bund mit dem Volk auf Grundlage seiner Verheißung an die Väter, auf Grundlage seiner Bundestreue. Doch das Grundproblem des Volkes wurde dadurch nicht gelöst. Das ist unser zweiter Punkt. Das alte Problem bleibt bestehen. Ja, der alte Bund wird erneuert, aber das alte Problem bleibt bestehen. Die alte Generation, knapp 40 Jahre zuvor, die durfte nicht ins Land einziehen. Mose macht es im ersten Kapitel deutlich, weil sie Gott nicht geglaubt haben. Das war das Problem. Ja, Kapitel 1, Vers 32, also nochmal dieser Rückblick, wie sie damals versagt haben. Was kommt dann? Vers 32, aber an dieser Sache, nämlich in welcher Sache? Dass Gott euch das Land gibt, dass er vor euch hergeht, dass er euch beschützt, dass er euch den Sieg gibt. In dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, euren Gott, nicht glauben. Das war das Problem der alten Generation. Sie wollten nicht glauben. Und bei der neuen Generation sieht es nicht anders aus. Und Gott unterstreicht durch die Bundeserneuerung, durch dieses 5. Buch Mose gerade diese Wahrheit. Und das wird jetzt an 4 Dingen besonders offensichtlich. Und die wollen wir uns jetzt kurz anschauen. Die erste Sache ist, das dreimalige Versagen des Volkes, die sozusagen die Struktur des ganzen Buches vorgibt. Vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern. Ja? Die Struktur, die hier sehr wichtig ist. Am Anfang, gleich im ersten Kapitel, ging es darum, dass sich das Volk geweigert hatte, ins Land einzuziehen. Ja? Sie hatten kein Vertrauen in Gottes Hilfe und Macht. In der Mitte des Buches, zwischen den 10 Geboten und dem Gesetzesblock am Ende, wo dann die 10 Gebote sozusagen erklärt werden, im Einzelnen ausgelegt werden, da kommt der Bericht des Versagens am Sinai, da kommt der Bericht über das goldene Kalb. Also zweimal das Versagen in der Vergangenheit. Und dann am Ende, so wird der Bund abgeschlossen, kommt dann die Prophezeiung, ihr werdet auch in Zukunft versagen, ihr werdet wieder abfallen. Trotz dessen, dass euch Gott wirklich das Land gibt, dass er hier hineinkommt, dass er langmütig ist und gütig, immer wieder barmherzig mit euch ist, am Ende werdet ihr den Bund aufs Schlimmste brechen. Also diese Aussage des Versagens, der Unfähigkeit des Volkes bildet Anfang, Mitte und Ende. Und der Grund dafür ist das halsstarrige Wesen des Volkes. Die Bibel sagt dazu, das 5. Buch Mose benennt es als ein unbeschnittenes Herz. Ja, ein unbeschnittenes Herz, das ist eben das Herz voller Sünde. Und diese Sünde verbaut uns den Weg, sie nimmt uns jede Möglichkeit, dass wir uns Gott zuwenden, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn anbeten. Sie sind in ihrem tiefsten Wesen nicht in der Lage, noch nicht einmal gewillt, Gott zu folgen. Das wird durch diese Struktur deutlich. Das ist das Erste. Das Zweite, das Gesetz, es sagt nicht nur, wie man richtig lebt, es sagt nicht nur, wie wir nicht leben sollen, sondern es behandelt Sünden. Das Gesetz selbst behandelt Sünden. Ja? Was meine ich damit? Noch was Weiteres zur Struktur. Wir haben nach der Einleitung dann die 10 Gebote, Kapitel 5. In den 10 Geboten wird ganz klar gesagt, du sollst und du sollst nicht. Und danach fasst Gott das ganze Gesetz, diese Gebote noch einmal zusammen in diesem Liebesgebot. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Dann folgt ein Abschnitt, der uns helfen soll, das Gesetz nicht zu missbrauchen. Es geht um unsere Motivation, das Gesetz zu tun, bis Kapitel 11. Und dann folgt der große Gesetzesblock. Ja, also von Kapitel 12 bis Kapitel 26, da kommt ein Gebot nach dem anderen. Also wir könnten es so sagen, Mose legt in diesem Block die 10 Gebote im Detail aus. Er zeigt, was es bedeutet, ganz konkret Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Zum Beispiel, unter allen Umständen Götzendienst zu vermeiden, ja zu bekämpfen. Stattdessen soll das ganze Leben ein Gottesdienst sein. Das ist interessant, die ersten Kapitel in diesem Gesetzesblock, die beschäftigen sich nur mit dem Gottesdienst. Aber nun fällt was auf. Das Gesetz, welches zwischen Kapitel 12 und 26 angeführt wird, beinhaltet viele Gebote, welche es nur gibt, um mit dem Versagen und mit Sünde umzugehen. Ja, was sollen wir machen, wenn es dann doch nicht geklappt hat mit du sollst und du sollst nicht? Das Gesetz will somit nicht den Menschen helfen, sündfrei zu werden. Gott ist da realistisch. Das klappt nicht. Sondern es geht vom Menschen aus, die Sünder sind, und es versucht, diese Sünden zu behandeln. Wir könnten sagen, vielleicht einzudämmen. Also wir sehen das. In den ersten Kapiteln geht es um den Gottesdienst. Aber ein Hauptthema, weil es sich durch das ganze Gebot durchzieht, ist der Götzendienst. Das ist der zweite Punkt. Das Gesetz selbst behandelt eben Sünde. Es geht davon aus, dass das Volk sündigen wird. Der dritte Punkt. Das Gesetz fordert absolute Reinheit. Es gibt drei Kernanliegen Gottes, die werden vor allen Dingen in den letzten Teil dieses Gesetzesblocks deutlich, in den Kapiteln 19 bis 25. Da geht es um Gebote des Zusammenlebens. Und diese drei Kernanliegen von Gott lauten Schutz, Gerechtigkeit und Reinheit. Ja, Gott offenbart uns in dem Gesetz sein Wesen, seine Güte und Liebe. Wir können im Gesetz sehen, wie ist Gott. Und das wird dann deutlich, ja, seine Güte und Liebe, Gott sagt in seinen Gesetzen, schützt das Leben, schützt die Schwachen, schützt die Ehe, schützt die Familie, schützt das Eigentum. Es gibt sogar Gesetze für den Krieg, wo gesagt wird, dass auch dort Frauen und Kinder geschützt werden sollen. Es gibt sogar Gesetze für Tierschutz. Gottes Liebe und Güte wird deutlich, er sagt, schützt. Aber Gott will noch mehr. Ihm geht es nicht nur einfach um Schutz, ihm geht es um Gerechtigkeit. Dementsprechend hart sind die Strafen für die Sünden. Dementsprechend hart sind die Strafen für die, die eben diesen Schutz nicht bedenken. Ja, 5. Mose 19, Vers 21, du sollst ihn nicht verschonen, wenn er gesündigt hat. Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Viele sagen, ja, das ist das barbarische Alte Testament hier, Auge um Auge und so weiter. Wisst ihr was, das ist nicht barbarisch, das ist gerecht. Und dann wird eben sehr viel Sünde und die Strafe für Sünde angesprochen und das ist dann den meisten zu viel. Vor allem ist es zu hart. Ja, der Mensch hat mit Schuld ein Problem. Strafe sowieso. Und wenn schon von Schuld gesprochen wird, dann wird versucht, zumindest teilweise die Schuld außerhalb des betreffenden Menschen zu verorten. Das kennen wir ja alle seit Adam und Eva. Ja? Eva war es. Nee, die Schlange war es. Nein, also eigentlich war es meine schlechte Erziehung, ja? Mein schlimmes Umfeld, meine schwierige wirtschaftliche Notlage. Es ist eigentlich die Verletzung, die ich erfahren habe. Es ist die Unwissenheit, die ich habe. Es war der Rausch, dem ich leider erlag und so weiter und so fort. Wir haben alle möglichen Gründe, Schuld von uns wegzuschieben. Und wisst ihr, das Interessante ist, Gott sieht das Problem. Gott sagt nicht, das ist nicht so. Gott sagt, ja, es ist so. Sünde bewirkt Sünde. Natürlich, die sündige Umwelt, die hat Einfluss auf euch und bewirkt, die regt euch förmlich an zu sündigen. Sünde ist wie ein Krebs, sie frisst um sich, sie breitet sich schonungslos aus. Wir können das in Familien sehen, wo es mit einer Sünde beginnt, ja, vielleicht ein Ehebruch und wie dann diese Familie über Generationen zerstört wird. Wir können das sehen, wo irgendwelche Menschen nicht miteinander zurechtkommen, wo es zu Hass kommt und wo das dann im Krieg endet. Sünde frisst um sich. Gott macht das ganz deutlich. Nur, dass seine Reaktion eben nicht die ist, Sünde zu verharmlosen oder zu rechtfertigen, zu entschuldigen oder einfach hinzunehmen. Gott will, dass wir das Böse an der Wurzel packen und ausreißen. Er spricht hier von ausrotten. 7-mal kommt diese Formulierung vor. Rottet das Böse aus mit entsprechend harten Strafen, meistens die Todesstrafe. Also Gott schlägt den umgekehrten Weg ein, wie der Mensch. Er fordert absolute Gerechtigkeit. Und noch mehr, er will Reinheit. Sünde und das Böse soll ganz und gar beseitigt werden. Daher die vielen Reinheitsgebote. Daher die Gebote gegen Vermischung. Daher dieses krasse Vorgehen gegen Götzendienst und Ungehorsam. Selbst wenn es die nächsten Verwandten und die besten Freunde betrifft, wenn wir Kapitel 13 lesen oder 17, oder dann dieses Gebot gegen den widerspenstigen Sohn, der sogar gesteinigt werden sollte. Das ist krass, ja. Es geht Gott um Reinheit. Und der Zusammenhang ist klar, weil Sünde solche verheerenden Wirkungen hat, sind Gottes Gebote gegen Unrecht und Unreinheit so drastisch. Aber hilft das? Machen diese Strafen den Menschen besser? Oder ist das wirklich eine Lehre für die anderen Menschen, so wie das ja versucht wird? Wir müssen harte Strafen machen, damit sozusagen die Abschreckung groß ist. Macht es den Menschen besser? Und die Antwort, die Gott selbst gibt, ist nein. Also worum geht es? Wo liegt die tiefere Botschaft in diesen Geboten? Gott zeigt uns sein vollkommenes, gerechtes und heiliges Wesen. Darum geht's. Und dadurch bekommt jeder Mensch einen Spiegel vorgehalten. Wisst ihr, hier geht es in den Geboten nicht um einzelne schwere Kapitalverbrechen, um irgendwelche verrückten Verbrecher oder krass durchgedrehten Leute. Wir bekommen hier alle einen Spiegel vorgehalten. Und dann erkennen wir sind alle unrein. Und das Neue Testament schwächt diese Botschaft keinesfalls ab, sodass man sagen könnte, ja, das Alte Testament und das Gesetz, das ist alles ziemlich harter Tobak, aber im Neuen Testament, da kommt dann mehr der liebe Gott raus. Jesus hat eine Predigt gehalten, wo er sich mit diesen Geboten auseinandersetzt. Das ist die sehr bekannte Bergpredigt. Jesus war der übrigens das fünfte Buch Mose mehr zitiert hat als jeder andere. Es ist fast das Buch, was er am allermeisten zitiert, das fünfte Buch Mose, das Buch des Gesetzes. Und Jesus macht in dieser Predigt eine Sache deutlich. Du bist unrein, du bist schuldig, nicht erst, wenn du eine böse Sache getan hast, sondern schon, wenn du sie wünschst, wenn du in deinem Herzen diese Sache einfach nur begehrst. Unsere sündigen Gedanken sind die Wurzeln für unsere sündigen Taten. Die Gemeinschaft mit Gott, die der Bund bewirken soll, ist darum nicht nur nicht möglich. Und der Mensch muss eben jetzt alleine leben, ohne Gott, und er muss sehen, wie er mit seinen Sünden und mit seiner sündigen Umwelt zurechtkommt. Nein, es geht noch weiter. Die Bundeserneuerung, die wird abgeschlossen mit Fluch und Segen. Überfließenden Segen für die, die sich an den Bund halten, die die Gebote befolgen, für die, die sich nach Gott sehnen, die ihm vertrauen, die die Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Aber Fluch und ewiges Gericht für den, der Gottes Gebote nicht vollkommen erfüllt. Und das bringt uns zum vierten Punkt, woran deutlich wird, dass der Mensch eben und auch diese neue Generation nicht in der Lage war, wirklich Gott zu vertrauen. Das Gesetz stellt uns unter den Fluch. Das ist jetzt der Höhepunkt. Man muss sich mal vorstellen, Gott kommt, er erneuert den Bund und er macht in dieser Bundeserneuerung am Ende eins deutlich, ihr steht alle unter dem Fluch. Ja, am Ende von diesem Gesetzesblock, Kapitel 27, Vers 26, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, indem er sie tut. Wisst ihr, das heißt tatsächlich, nicht nur der, der am Holz hängt, wo es besonders zur Schau gestellt wird, was er Schlimmes getan hat, dieses Gesetz gab es ja, wo dann gesagt wurde, der ist verflucht. Nein, jeder ist verflucht, der nicht hundertprozentig dieses Gebot tut und so wirklich seine Liebe zu Gott zeigt. Kapitel 28 wird dieser Fluch ausführlich beschrieben. Ich erspare uns jetzt da nochmal Texte zu zitieren. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist das ziemlich krasseste Kapitel in diesem Buch. Das ist mit das krasseste Kapitel im ganzen Alten Testament. Man traut seinen Augen und Ohren nicht, wenn man es hört oder liest. Es ist sprachliche Schocktherapie, die Gott auf uns anwendet. Er führt uns vor Augen, wohin uns Sünde führt, was Sünde ist und wohin sie uns führt. Er will, dass wir einen Abscheu, einen Ekel davor bekommen. Also der alte Bund wird erneuert. Aber das alte Problem ist noch da. Und jetzt komme ich erstmal zu drei Schlussfolgerungen nach diesen ersten beiden Punkten. Schlussfolgerungen aus diesem Buch. Schlussfolgerung 1 lautet, erkenne deine Sünde und Verlorenheit. Ja, man könnte sich ja fragen, warum diese Bundeserneuerung, wenn am Ende einfach nur dasteht, ihr steht unterm Fluch. Es ist alles andere, als wir haben jetzt Gemeinschaft. Warum? Paulus gibt uns im Römerbrief die Antwort. Römer 3, Vers 20. Denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch vor ihm gerecht sein. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Darum macht er das, damit wir unsere Sünde erkennen. Versteht ihr, wenn Paulus das schreibt, dann geht es ihm nicht nur darum, dass wir so mal die 10 Gebote lesen und dann merken, oh ja, wenn ich die 10 Gebote lese, schaffe ich nicht ganz. geht um viel mehr. Gott macht uns mit dem Buch des Gesetzes. Und so wird dieses fünfte Buch Mose im Alten Testament selbst benannt. Unter diesem Titel wird es im Alten Testament schon zitiert. Er will mit diesem Buch des Gesetzes unsere Sünde und unsere Verlorenheit mehr als deutlich machen. Versteht ihr, wenn es um das Gesetz geht, dann fassen wir das eben gerne mal so zusammen, so mit einem Schlagwort, ja, das Gesetz, wissen wir, ist gegeben, damit wir Sünde erkennen, gut, das Nächste, wie lautet denn jetzt das Evangelium? Gott will, dass wir das Gesetz studieren, dass wir es verinnerlichen. Und dann spricht er zu uns durch die einzelnen Gebote, er spricht zu uns durch die ganze Struktur, er spricht zu uns durch die Geschichte Israels, er spricht zu uns sogar durch den Tod Moses. Gott will uns damit erschüttern bis ins Innerste. Er will jegliche fromme Fassade runterreißen, uns jeder Selbstgerechtigkeit, jeder falschen Hoffnung entblößen. Jeder geistliche Hochmut soll zerstört werden. Gott stellt uns einen Spiegel von seiner vollkommenen Heiligkeit und Reinheit und Gerechtigkeit hin. Und wer wirklich da reinschaut, der wird dann nur eins sehen, nämlich seine eigenen Abgründe, seine eigene Verlorenheit. Das ist die erste Schlussfolgerung. Erkenne deine Sünde. Die zweite Schlussfolgerung lautet, erkenne, dass du von Gottes Gnade abhängig bist. Die Gesetze sind nicht nur von diesem Bericht, von der Vorhersage des Versagens umrahmt, ja, diese Struktur des Versagens. Gott sei Dank ist das nicht der einzige Rahmen, der uns sozusagen wie ein Filter, wie eine Brille dienen soll, wie wir das Gesetz lesen sollen. Es gibt noch einen zweiten. Eine andere Botschaft, die diesen Gesetzestext noch einschließt, nämlich die Verheißung der rettenden Gnade Gottes. Schon vor den 10 Geboten, in der Vorbereitung auf diese Gebote, lesen wir Kapitel 4 ab Vers 30. Wenn du in der Drangsal bist und dich alle diese Dinge getroffen haben, nämlich die Gerichte, die Flüche, all das Schlimme, wenn dich das alles getroffen hat, am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Er wird auch nicht den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, vergessen. Und dann am Ende in Kapitel 30, da lesen wir zunächst auch, dass wenn das Volk umkehrt, sich Gott wiederum über sein Volk erbarmen wird, er wird es retten, er wird es segnen, aber dort wird dann gleichsam als Höhepunkt des ganzen Buches klar verkündet, Gott wird diese Umkehr, diese Herzensumkehr selbst bewirken. Er wird euer Herz, euer Wesen verändern. Dort steht das Wort beschneiden. Er wird euer Herz beschneiden. Und dann werdet ihr endlich Gott erkennen und ihn lieben. Also die Bedingungen des Bundes, die bleiben erhalten. Gott kommt da nicht am Ende und sagt, okay, wisst ihr was? Irgendwann, sagen wir, schwamm drüber, lasst uns das alles vergessen. Die Gesetze, die Gebote, die behalten ihre Autorität, die Bedingungen bleiben bestehen. Die Bedingung dafür, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Der Punkt ist, dass Gott uns verheißt, er erfüllt die Bedingungen. Also diese beiden Abschnitte über die Verheißung der Gnade, die sollen uns auch den Filter geben, durch den wir die Gesetze lesen. Das Gesetz ist gegeben in vollem Bewusstsein, dass Israel versagen wird, dass der Mensch nicht in der Lage dazu ist. Er soll seine Verlorenheit erkennen. Doch diese Erkenntnis wiederum soll eben nicht dazu führen, dass er verzweifelt, sondern dass er vertraut, und zwar allein auf die Gnade Gottes. Ja, erste Schlussfolgerung, erkenne deine Sünde. Zweite Schlussfolgerung, erkenne, dass du von Gottes Gnade abhängig bist. Und die dritte Schlussfolgerung, die sagt das fünfte Buch Mose so, die nennt es so, wähle das Leben. Wähle das Leben. Ich lese uns diesen rhetorischen Höhepunkt des Buches vor, aus Kapitel 30 ab Vers 19. 30 ab Vers 19, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Indem du den Herrn, dein Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und das bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst im Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Wähle das Leben. Das bedeutet eben nicht, du hast die Wahl, du entscheide dich mal, willst du A oder willst du B? So, und dann triffst du einmal deine Entscheidung und dann ist alles klar? Nein. Zunächst einmal ist es ein Gebot. Er sagt nicht, wähle das oder wähle das, sondern wähle das Leben. Und dann sagt er, was bedeutet denn das? Vers 20. Das Leben zu wählen bedeutet im Klartext, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Nun eben genau das, wo wir es nochmal festgestellt haben, das, was der Mensch eben nicht kann. Warum dann dieses Angebot? Die Lösung bildet eben jene erwähnte Verheißung der rettenden Gnade, die Verheißung der Beschneidung des Herzens. Die Verheißung des neuen Bundes, die wir ein paar Verse vorher, vor diesem Aufruf hören. Ich lese uns diesen Text, diesen Vers jetzt noch einmal vor, 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Wisst ihr was? In diesem Vers ist auch vom Leben die Rede, damit du lebst. Und genau dadurch ist dieser Vers mit Vers 19, wähle das Leben, verbunden. Ja, das ist ein Kapitel, die hängen ganz eng zueinander. Und diese Verbindung macht jetzt deutlich, wenn Gott uns auffordert, das Leben zu wählen, will er uns dazu drängen, das zu wählen, was er in Kapitel 30, Vers 6 verheißen hat. Wähle das Leben bedeutet, vertraut allein auf Gott. Vertraut auf Gottes Verheißung, dass er euch aus Gnade rettet. Das ist hier gemeint. Wähle das Leben, vertraut darauf, dass Gott dich aus Gnade rettet. Das ist das Evangelium von Mose. Gott rettet dich aus Gnade, nicht weil du irgendetwas dafür tun kannst oder musst. Damit komme ich zum dritten Punkt, nämlich zu der Verheißung des neuen Bundes. Ich hatte das damals, wenn ihr euch noch erinnert, so genannt, Triumph der Gnade, Gott selbst beschneidet unser Herz. Im 5. Buch Mose baut sich ja fast bis zum Zerreißen diese Spannung auf zwischen Gottes Gesetz, Gottes Anspruch an uns und unserer eigenen Fähigkeit, unserem eigenen Herzen. Und dieser Vers über die Beschneidung des Herzens, er löst dann diese Spannung, diese unerträgliche Spannung auf. Und er macht deutlich, Gott wird diese unüberbrückbare Spannung auflösen, indem er euer Herz verändert. Indem er es beschneidet. Nun, die Beschneidung ist das Zeichen des Bundes zwischen Abraham und seinen Nachkommen und Gott. Wer beschnitten ist, das war das Zeichen, gehört zu Gott. Er ist Gottes Eigentum. Aber was bei Abraham auch schon klar wurde, ist nicht einfach so dieses äußerliche Zeichen, dann gehörst du einfach irgendwie äußerlich zu Gott, sondern es ging auch schon damals um das Herz des Menschen, um seine Beziehung zu Gott. Ja, nicht äußerliche Veränderungen sind nötig oder reichen aus, um Gott zu folgen, sondern innerliche. Das ist die Aussage. Und diese innerliche Veränderung, diese Gesinnungsänderung bedeutet, das Herz zu beschneiden. Die Sünde und die Halsstarrigkeit sozusagen, die muss vom Menschen entfernt werden, von seinem Wesen. Der Egoismus, der sozusagen den Menschen von Grund auf prägt, der muss abgeschnitten werden. Und bevor ich noch lange und breit erkläre, was das jetzt alles bedeutet, wenn ihr die Bibel habt, schlagt auf Kolosser Kapitel 2 und lasst euch diese Worte, die Paulus dort schreibt, einfach nochmal auf der Zunge zergehen. Kolosser Kapitel 2 ab Vers 11. Da schreibt Paulus, in ihm, also in Christus, seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Die Beschneidung des Christus, das ist eine Formulierung, ein Wortspiel, damit ist die Kreuzigung Jesu gemeint. Er wurde vom Volk abgeschnitten, draußen vor dem Tor in der Stadt gekreuzigt, er wurde abgeschnitten. Also durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat euch, die ihr tot wart in Übertretungen und in unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Das ist die Kurzzusammenfassung von dem alten Problem, was immer noch da war. Ihr wart tot in eurem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Mit ihm lebendig gemacht. Euch das Leben gegeben. Wie? Indem er euch alle Übertretungen vergab und hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht durch die Satzungen, die Satzungen aus dem Gesetz uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Es ist ein herrlicher Text. Paulus löst das alles auf. Paulus zeigt uns, ja, Jesus hat das alles erfüllt. Er erfüllte die Verheißung der Beschneidung des Herzens. Wie? Indem er die gegen uns gerichtete Schuldschrift, den Fluch des Gesetzes, der über auf uns lastet, ans Kreuz geheftet hat, auf sich genommen hat. Ja, dieser Fluch des Gesetzes, der in diesem Gesetz, wer am Holz hängt, ist verflucht, besonders deutlich wird in diesem fünften Buch Mose, ja? Wo dann gesagt wird, wenn ja jemand ans Holz hängt, um ihn auch noch über den Tod hinaus zu bestrafen, um ihn völlig zu entehren, dann müsst ihr ihn bevor die Nacht kommt, wieder runternehmen. Ihr dürft ihn nicht hängen lassen, denn dieser Fluch ist so stark, er würde das Land verunreinigen. Gott macht deutlich, wie schrecklich dieser Fluch ist. Und dann sagt Paulus uns an einer anderen Stelle, Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Indem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wir werden merken, dass das fünfte Buch Mose durchdrängt das ganze Neue Testament. Es ist das Buch, was am meisten im Neuen Testament zitiert wird, nach Jesaja und dem Psalm. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, weil er für unsere Sünden gestorben ist, weil er unser Herz von Sünden reinigt und noch mehr. Was lesen wir? Kapitel 30, Vers 6. Gott wird dein Herz beschneiden und dann, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Das Neue Testament macht genau das deutlich. Jesus macht uns genau das deutlich. Er gibt uns den Heiligen Geist und der Heilige Geist reinigt unser Herz von Sünde und er erfüllt uns mit seiner Liebe. Ja, Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ja, das ist 5. Mose 30, Vers 6. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und wisst ihr, darum bildet das Gebot, Gott zu lieben, die Zusammenfassung aller Gebote, ja? Das Einverskondensat aller Gebote. Und die Verheißung, dass er diese Liebe in uns bewirken will, den Höhepunkt des fünften Buches Mose. Das sind die beiden Eckpfeiler. Gott will verhindern, dass wir sein Gebot missbrauchen. Wir sollen Gott nicht folgen aus der Erwägung, ja, wir könnten uns bei ihm was verdienen. Wir wollen den Lohn haben. Oder vielleicht auch aus der Erwägung, dass wir Angst haben vor seinem Gericht, dass wir es einfach nur tun, weil wir vor Gott kuschen. Nein, wir sollen Gott folgen um Gottes Willen. Aus reiner, hingebungsvoller Liebe. Und dieser Zusammenhang, den das fünfte Buch Mose deutlich macht, ist der: wahre Gehorsam wächst aus Liebe. Und wahre Liebe zu Gott muss uns Gott schenken durch Gnade. Und diese Gnade haben wir in Christus. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und auf diesen Punkt über den neuen Bund möchte ich mit drei Schlussfolgerungen abschließen. Die erste Schlussfolgerung lautet: Der Kampf des Glaubens bleibt bestehen. Gott schenkt uns den Glauben, er verändert unser Herz durch Jesu Werk nachhaltig, aber der Kampf des Glaubens bleibt bestehen, beziehungsweise er geht damit erst richtig los. Solange wir in dieser Welt leben, haben wir auch noch mit Sünde zu kämpfen. Das ist dieses schon jetzt, die Erfüllung, ja, sie ist schon jetzt da durch Christus, aber noch nicht ganz. Die volle Erfüllung wird erst ganz am Ende in der Herrlichkeit da sein. Die erste Schlussfolgerung, ich will das jetzt nicht noch weiter ausführen, ihr kennt ja diese Thematik, der Kampf des Glaubens bleibt bestehen. Die zweite Schlussfolgerung, durch die Beschneidung des Herzens wird uns das alte, alttestamentliche Gesetz zur Hilfe in diesem Kampf. Durch die Beschneidung des Herzens wird uns das alttestamentliche Gesetz zur Hilfe in diesem Glaubenskampf. Ja, das Gesetz sollte zuerst Sünde aufdecken. Soll uns zum neuen Bund treiben. Aber nun hilft es uns auch in der Nachfolge. Ja, die Gebote Gottes zeigen uns, wie wir die Liebe Gottes konkret umsetzen sollen. R.C. Sproul hat das wunderbar formuliert. Als wiedergeborene Kinder Gottes lehrt uns das Gesetz, was unserem Vater gefällt, den wir dienen möchten. Das ist die höchste Funktion des Gesetzes, dem Volk Gottes als Instrument zu dienen, ihm Ehre und Preis zu geben. Aber noch eine weitere Sache, in einer weiteren Sache hilft uns das Gesetz. Es zeigt uns weiterhin die Sünde auf. Es führt uns immer wieder neu zur Buße, wo es nötig ist. Es führt uns immer wieder neu auf den rechten Weg. Das brauchen wir ja fortwährend. Und noch eine dritte Sache. Das Gesetz bewirkt Dankbarkeit in uns zu Gott. Wenn wir sehen, aus was uns Gott gerettet hat, das sehen wir durchs Gesetz, bewirkt das Dankbarkeit in uns. Es ist nicht von ungefähr, dass diese fünf Bücher Mose ein Pendant in der Bibel finden mit den fünf Psalmenbüchern, fünf Bücher des Lobgesangs und im fünften Buch dieser Psalmen, was sozusagen so ein bisschen das Pendant zum fünften Buch Mose ist, gibt es den längsten Psalm. Das ist der Psalm 119. Und in diesem Psalm wird einzig und allein das Wort Gottes, das Gesetz, gepriesen, weil es so gut ist. Gott schenkt Wollen und Vollbringen durch die Veränderung des Herzens. Aber das Wort ist sein entscheidendes Mittel, wie er fortwährende Veränderung in uns wirkt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, schreibt Paulus an Timotheus, und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerichtet. Und damit kommen wir noch zu einer dritten Schlussfolgerung. Es geht um Gott. Ja? Das ganze Buch können wir überschreiben mit: Es ist der Triumph der Gnade. Und dieser Triumph der Gnade macht uns letztendlich eine Botschaft deutlich. Seht diesen herrlichen Gott. Es geht um Gott. Die Gesetze, die Ordnung, die Ermahnungen, die offenbaren uns Gottes Wesen. Vor allem seine Souveränität, seine Treue, seine Liebe. Ja, wir haben es gesehen. Schutz, Gerechtigkeit, Reinheit, Treue, Gnade, Liebe. Und das Volk soll das Gesetz tun. Sie soll gehorsam sein, es soll Gott lieben, um sein Wesen, um dieses Wesen wiederzuspiegeln in der Welt, ihm zur Ehre. Aber dadurch, dass Gott selbst das Volk zu wahrer Liebe und Gehorsam befähigt, tritt Gottes souveräne Gnade und bedingungslose Liebe umso deutlicher in Erscheinung. Weil wir von Gnade abhängig sind, weil Gott uns aus Gnade errettet, wird seine Liebe und Gnade eben nochmal umso größer. Der neue Bund zeigt uns mehr als alles andere die Herrlichkeit seiner Gnade und die verändernde Macht seiner Gnade. Es ist der Triumph seiner Gnade. Es geht um Gott. Es gibt für uns nichts Besseres, nichts Wichtigeres im Leben als Gott selbst und seine Gnade, Treue und Liebe zu uns. Amen. Ich habe uns ein Lied herausgesucht als Antwort darauf. Es ist einfach ein Danklied. Dankt dem Herrn, Nummer 26.